Und die Göttin mit den weiblichen und männlichen Sonnenscheiben da drin strahlen, also auch in dem Halbmond. Hier Zeichnungen in Rom mit dem Halbmond, das ist die babylonische Dreieinigkeit. Hier auch Maria-Verehrung im Halbmond und der Papst in Lourdes in der Grotte, das ist die Göttin der Grotte, das ist die Göttin der Wälder, das ist die Urmutter der Gottheiten. Hier dieser Pelikan, unreiner Vogel, interessant, nimmt sein Fleisch und füttert die Seinen, Symbol der Kirche, die Leben gibt durch ihr Fleisch an die anderen. Sie ist also auch ein Symbol des Opfers. Und dann natürlich Sonntag war das ursprüngliche Fest für diese Feier und somit musste Sonntag auch in die christliche Kirche hineinkommen. Die Bibel sagt, ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich und entheiligen mein Heiligtum. Sie halten unter dem Heiligen und dem Unheiligen keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein sein und warten meine Sabbate nicht und ich werde unter ihnen entheiligt. Genau das tut dieses System. Also Webster's Dictionary sagt, Sonntag so benannt, weil dieser Tag der Sonne und ihrem Gottesdienst gewidmet wurde, der erste Tag der Woche. Noch ein Symbol dieser heidnischen Gottheit war das Gesicht und die Sonnenscheibe, wieder männlich, weiblich und dann allerhande Geschlechtsgedanken ringsherum, also nicht wichtig. Dieses kleine Gesicht in dieser Sonne war das Gesicht Apollos und hier haben wir ihn auf einem römischen Altar. Die Sonne war die erste Gottheit im Heidentum, katholische World. Und darum sagen sie, haben wir diesen Tag gehalten. Er ist gewidmet an Balda, aber wir nennen es jetzt, dass er gewidmet ist an Jesus. Aber der Jesus hat die Eigenschaften Baldas und nicht die Eigenschaften Jesus Christi. Hier ist ein Glasfenster in Prag. Hier haben wir die 10 Gebote, so wie sie geändert sind durch die römisch-katholische Kirche. Und wer wird hier eigentlich verehrt? Hier oben ist die Sonnenscheibe bei diesem Opfer, hier angeblich das Opfer, das gebracht wurde an Gott, aber oben ist die Sonne. Und dann hier nur 3 Gebote auf der einen Scheibe. Denn das 4. Gebot ist rausgerissen. Hier auf einem griechischen Tempel, Apollo, das Gesicht, wir sehen, es ist genau die gleiche Gottheit. Und wo ist das? Natürlich der Hauptaltar von Rom, das ist Paninis Altar in Rom, da haben wir Apollo. Also genau diese Gottheiten werden da verehrt. Noch einer in Skandinavien, das ist nicht so wichtig. Hier haben wir wiederum in katholischen Kirchen das Gerade und das Krumme. Das ist immer diese Dreieinigkeit. Und hier, das ist hier in Köln. Hier haben wir in diesem Bild haben wir die Sonne, wir haben den Mond und wir haben die Sterne und wir haben die dreifache Krone und wir haben den Christus hier ständig gekreuzigt. Das ist eigentlich eine schreckliche Lehre. Es ist eine Lehre des Sieges Satans über Christus. Und wir werden es auch so sehen in zukünftigen Vorträgen. Hier sehen wir die Sonnenscheibe, auch als Heiligenschein unter dem japanischen Gott der Freude. Hier bei Krishna, hier bei einer Hindu-Gottheit, das ist nichts Katholisches, das ist Sonnenverehrung. Hier bei einem katholischen sogenannten Heiligen, hier um den Hals haben wir auch den Ankh. Und der Bischofsstab ist eine Schlange, wie wir sehen. Er stützt sich auf Luzifer. Das Kreuz. Wir müssen auch beachten, dass diese Symbole, die gebraucht werden, sind heidnische Symbole. Aber viele von ihnen sind geraubte Symbole, die auch eigentlich für Christus gelten. So wie der Löwe, so wie die Titel und so weiter. Das Kreuz aber ist ein Symbol Satans. Es steht für das T, das Tau. Und hier war das Kreuz, aber meist war es ein Kreuz, wo die Stäber gleich lang waren. Also der breite und der lange, der waagrechte und der senkrechte waren gleich lang. Und das Kreuz ist heidnisch. Das ist eigentlich auch die Zahl 4. Hier haben wir ihn in Mesopotamien. Da ist er nochmal oben im Himmel. Es steht für die Sonne. Und im Ankh wird oben der Kreis nur rund gemacht. Dann kann er auch um den Hals. Das haben die katholischen Priester um den Hals. Da sehen wir es so rund um den Hals. Und hier sehen wir Maria zum Beispiel mit Blitz in der Hand. Natürlich ein Zeichen von Thor, dem Sonnengott, mit Blitz in der Hand. Das sind alles gleiche Gottheiten. Noch ein Symbol, die zwei Finger hier im Hinduismus, im Buddhismus, da im Katholizismus. Hier ist das berühmte Standbild von Jupiter, was jetzt Peter genannt wird, Petrus in Rom. Da hat er auch das okkulte Zeichen. Und hier sehen wir die Nonne, die ihm den Fuß küsst. Der kommt aus einem Heidentempel heraus. Der Fuß ist schon ganz weggeküsst über die tausende Jahre. Da ist fast kein Fuß mehr, so wie er weggeküsst ist. Und diesen okkulten Gott, der wird heute noch angebetet. Da haben wir auch das heidnische Zeichen des Fingers, diese Doppelfinger. Da haben wir die Hand Buddhas. Da haben wir sie in den germanischen Religionen. Auch interessant hier ist, das ist die Lebenshand. Haben wir hier den Tannenzapfen und da die Schlange natürlich. Und noch ein interessantes Zeichen von Baal war hier diese Dreizack. Okay, Dreizack, ganz interessant. Wenn man den Dreizack betrachtet, dann sind es... So, das sind eigentlich drei Esse. So, wofür steht er eigentlich? Er steht für 666. Das ist die Zahl dieses Tieres. Manchmal wird er auch nicht in allen dreien so wackelig gezeichnet. Einer wird gerade, dann ist es weiblich, weiblich, männlich. Hier haben wir ihn auch manchmal alle drei gerade, so wie in Poseidon oder Neptun, Herrscher des Meeres. Das ist Dagon, auch mit der Schlange. Hier haben wir in Hinduismus da den Dreizack und hier in einer Kathedrale in London den Dreizack, hier in einer katholischen Kirche den Dreizack. Wo liest ihr in der Bibel, dass Jesus mit einem Dreizack auf dem Kopf rumlief? Irgendwo? Ich habe es noch nie gelesen. Ja, Jesus auch mit dem okkulten Handzeichen, Maria und das Baby. Und noch ein interessantes Symbol ist hier oben dieses Fleur-de-Lis, auch ein sexuelles Zeichen. Hier ist die Göttin Isis mit diesem Zeichen auf dem Kopf. Wo erwarten wir es? Es ist ja jetzt schon langweilig. In der katholischen Kirche ist es eins der wichtigen Zeichen, das Fleur-de-Lis. Ihr könnt hier in die, ist es die Frauenkirche, könnt ihr euch mal ansehen. Da ist dieses kleine Bild, ich habe es da fotografiert. Jesus macht nicht nur das Handzeichen, sondern er kann auch nichts mehr hören, denn er hat ein Fleur-de-Lis in jedem Ohr und auch einen auf dem Kopf. Das ist schon so lächerlich. Alle diese heidnischen Symbole, Symbole Baal-Hadad, werden hier mit Jesus verbunden. Der Rosenkranz, das war das Ritual, wie sie zur damaligen Zeit in Babylon gebetet haben. Es gab Gebetsketten. Und wir sehen es auf all den mesopotamischen und babylonischen Steinen, haben sie die Gebete so runtergebetet. Und hier sehen wir heute die Rosenkränze, wie sie in der katholischen Kirche sind. Und dann habe ich diesen Text daneben, Matthäus 6, Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern. Eigentlich ist es wiederholen. Do not repeat yourselves. Repetitive prayer. Wiederholende Gebete. Wie die Heiden, wenn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Wir reden mit einem Gott, mit dem wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen. Einen Gott, der uns hört, der uns versteht, der unser Herz kennt. Er weiß, vor dem wir fragen, was wir wollen. Wir brauchen nicht plappern. Hier im Mesopotamien, die Gebetsketten, da sehen wir sie. Im alten System, auch hier im Buddhismus und im Hinduismus die Gebetsketten. Noch ein Symbol ist das Auge. Hier haben wir das Auge Baals, Baal-Hadads Auge, auch das Auge Osiris. Hier ist Hathor, das Auge Osiris, in einem ägyptischen Tempel. Hier ist das Auge in einem sexagesimalen Dreieck. hier in einer katholischen Kirche auf einer Kanzel in Frankreich. Dieses Symbol ist eins der wichtigen Symbole dieser Gottheit. UNESCO jetzt vor kurzem hat ganz deutlich geschrieben, dieses Auge ist das Auge, das Einauge des Sonnengottes. Ich werde euch das Zitat zeigen durch den Director General von UNESCO. Das ist Satans Auge. Sie beten Luzifer direkt an. Hier das Dreieck mit dem Auge drin. Es wird behauptet, das ist ein Symbol für Gott. Das ist nicht. Das ist das eine Auge. Denn die Zahl 1 wird durch wen akzeptiert und genommen? Durch Lucifer. Also das Einauge steht immer für Lucifer. Hier ist noch eine in Mailand in Italien. Noch eins und noch eins und noch eins. Viele davon. Hier ist eine jesuitische Kirche in Prag. Obendrauf erstmal die Sonnensäule, dann obendrauf das Dreieck, Symbol der Jesuiten mit dem Auge. Also dieses Zeichen werden wir auch ganz durch all die okkulten Geheimorganisationen werden wir sehen, werden wir auch hinten auf der Dollarnote sehen, denn die gehört auch noch dazu. Poseidon mit seiner Muschel. Die Muschel ist das Symbol des Kosmos. Der Kosmos wurde aufgeteilt in 360 Grad. Da waren wieder die 3, die 6, die 0. Und da waren 12 Häuser. Jedes Haus hatte 3 Zimmer. Da waren also 3 mal 12, 36 Zimmer und die Sonne ging dann von einem Haus zum anderen und wanderte so durch diesen Teil. Da waren 7 Planeten, das ist die Zahl 7, das ist die Zahl des Drachen, der sich dann durch diesen Kosmos hindurch wanderte. Heute, unsere liebe Uhr hier zum Beispiel, ist aufgeteilt in 12, das sind die 12 Häuser des Zodiacs. Dann hat es, alles an dieser Uhr ist total okkult. Jetzt müsste ich eigentlich denken, diese Uhr ist okkult, ich muss sie wegschmeißen. Aber wenn ich sie wegschmeiße, dann weiß ich nicht, wie spät der Vortrag anfängt und dann bin ich spät. Also halte ich die Uhr an meinem Arm. Es ist mir egal, ob sie okkult ist oder nicht. Ich gebrauche sie, um die Zeit zu lesen. Ich will euch das nur sagen, denn es gibt jetzt viele, wenn sie von diesen Symbolen sehen, da werden sie total verrückt und schmeißen alles aus dem Haus und dann wohnen sie draußen im Wald, denn da gibt es nichts mehr. Wir können kein Auto mehr fahren, wir können nichts mehr trinken, wir können nichts mehr kaufen, weil alles ist okkult beladen. Wir leben in Satans Welt und wir können es nicht ändern. Wenn er mir einen dreieckigen Stuhl hinstellt, dann setze ich mich drauf. So what? Es ist mir egal. Kartenspiele. Wie viele Karten gibt es in einem Pack Karten? 52. Wie viele Wochen im Jahr? 52. Wie viele Bildfarben sind da? Oder wie viele sind da? Es sind also 4 mal 4 sind. Oder ja, es gibt das ganze Ding ist aufgebaut auf dem Sonnenkultus. Es ist, alle Kartenspiele sind Sonnenkultus. Schach. Schach ist das Dunkle und das Helle. Das Ganze ist aufgebaut auf freimaurischem Prinzip. Alles, was wir tun in der Welt, ist okkult belastet. Also wir klappern uns da durch, wir gebrauchen Satans Autos, Satans Benzin und verkündigen Gott mit seinem Auto und seinem Benzin. Das ist doch toll. Hier haben wir ein Bild von der Taufe, sogenannten Taufe Jesu. Und wir sehen, die Muschel ist da ganz wichtig. Hier hat Johannes Täufer die Muschel und auch gleichzeitig das Satanszeichen in der Hand. Die Muschel natürlich woanders im Vatikan. Hier ist Venus im Meer. Die Muschel ist Symbol dieses Kosmos, die Runde und die 360 Grad und die Räumlichkeiten und alles Mögliche. Und natürlich auch heidnisches Symbol des Kosmos in St. Peters Basilika. Es ist Teil des Roman Crest. Was ist das? Wappen, Standwappen oder sowas ähnliches wird es wohl sein. Die 2 Schlüssel, dann die Krone und dann dieses. Wiederum da im Heidentum die Kugel, das war noch ein Symbol Isis, die beherrscht den Kosmos, die Welt. Hier ist Mithra mit der Kugel in der Hand. Und natürlich die größte Kugel der Welt, wo werden wir sie erwarten? Oben auf St. Peters Dom, logisch. Da oben ist auch ein Rosenkranz drauf oder Rosicrucian Cross, ein Rosenkrucian, was auch immer, Kreuz. Dass da diese Spitzen haben auch männlich-weibliche Konnotation. Da ist auch eine Kugel in der Hand, auch das satanische Zeichen, ja auch die Kugel, das ist Tammuz. Überall diese heidnischen Zeichen. Und wenn man geglaubt hat, dieses Herz hat was mit Christentum zu tun, dann macht man einen Fehler, denn da ist er auch bei den Azteken, gab es auch bei Osiris. Dieser ganze Altar in Rom, der Hauptaltar an St. Peters, alle die Sonnensymbole, all die heidnischen Symbole sind hier alle ringsherum aufgezeichnet. Das ist der Hauptaltar. Diese Säulen sind Schlangensäulen. Das sind die vier Schlangen, die die vier Ecken der Welt aufrichten. Dann auch natürlich auf dem Boden der Kirchen die Signs of the Zodiac. Hier, um zu zeigen, wie okkult sie werden, in San Francisco, die Ignatius-Kapelle, Ignatius natürlich Jesuit, haben wir das Einhorn, Symbol Satans. Dann haben wir hier diesen Stab und diesen Bischofshut. Oft wird er mit einem X auch bezeichnet. Hier, seht ihr diese beiden Federn? Das sind die Federn dieses mythischen Vogels. Und dem P, das ist ein Symbol für 666, wir sehen es auch in vielen protestantischen Kirchen, es ist ein heidnisches Zeichen. Da haben wir den V, ein Symbol Luzifers, denn jede Feder ist das Auge Luzifers. Hier haben wir den Drachenfisch und da haben wir den Phönix, the rise of the Phönix. Wir werden alle diese Symbole auch immer sehen in allen Kinderprogrammen auf dem Fernsehen, denn das sind alles Sonnengottheiten. Dann der Tannenzapfen. Hier ist der assyrische, babylonische Gott mit dem Tannenzapfen. Die Saat Satans, sein Volk. Hier ist das Zepter von Osiris mit dem Tannenzapfen. Das Zepter, der Hauptstab dieser Gottheiten, hatte immer den Tannenzapfen drauf. Hier haben wir den Tannenzapfen in der Hand einer Hindu-Gottheit. Hier ist der Tannenzapfen bei den Azteken, auch der Tannenbaum natürlich, Symbol Baals. Er wurde herabgeschnitten, er war tot, er stieg auf, er wurde wiedergeboren, der Zweig kam hervor, er wurde geschmückt, das ist unser lieber Tannenbaum. Und dann das Symbol der Sonne und der Tannenzapfen da. Hier ist Dionysius, der griechische Gott, mit dem Tannenzapfen auf seinem Stab. Und da ist Bacchus mit dem Tannenzapfen auf seinem Stab. Wo erwarten wir die größten Tannenzapfen heute? Hier ist der Vatikanhof mit dem größten Tannenzapfen der Welt. Da ist noch ein riesiger in dem Vatikanvorhof mit den beiden Pfauen an beiden Seiten. Alle Symbole Luzifers. Und natürlich der Bischofsstab des Papstes muss den Tannenzapfen drauf haben, denn er ist der hohe Priester Babylons. Wenn man sich niederbeugt vor dem Papst, wenn man seine Autorität akzeptiert, dann ist man untertan dem System Babylons. Das ist der hohe Priester Babylons, da ist ein Zeichen. Hier ist der neue Bischofsstab, den hat Papst Paulus den VI. Machen lassen. Ganz schrecklicher Bischofsstab. Denn hier ist Jesus mit einem Kreuz hier, das angeknackt ist und in dem Hexerbund und im Satansbund ist das Hauptzeichen des Sieges über Christus. Der angebogene oder geknackte, das angebogene oder geknackte Kreuz. Und dann auch die Arme sind sechsagesimal so ausgebreitet, wenn man ihn umdreht, ist Jesus noch verkehrt rum und dann ist das Symbol des Sonnengottes aufrecht und da auch natürlich der Tannenzapfen innen drin. Dann die Gans war auch ein Opfer und das Schwein. Weihnachten wird in England das Schwein gegessen, the pork gammon, the Christmas gammon. Und in Deutschland die liebe Gans. Ja, die Bibel sagt, die Gans und ihre Art ist nicht gerade ein reiner Vogel, aber so nebenbei gesagt. Also das war das ganze Weihnachtsfest, das war der Baum, der abgeschnitten wurde, Baal, Nimrod, Stab. Und er stieg auf zur Sonne, er wurde wiedergeboren als der Zweig. Wer gab ihm das Leben? Die Schlange gab ihm das Leben. Und so auch das Fest Ostern, das heißt in Englisch Easter, die haben nicht erst den Namen geändert, das geht an die Göttin Easter. Und Encyclopedia, Catholic Encyclopedia sagt es auch ganz deutlich, die Feuer werden angesteckt, es ist ein heidnisches Fest. Die Zeiten wurden sogar geändert, es gab sogar einen Krieg mit England, weil der Bischof von Rom die Zeiten auf die heidnischen Zeiten der Göttin Ishtar versetzt hat, eher als auf dem Pascha-Fest. Er hat es um ein paar Tage verschoben, damit Ostern jetzt übereinstimmt mit dem heidnischen Fest und nicht mit dem ursprünglichen Pasch. Und hier haben wir auch das Ei zu Ostern, ein Symbol der Wiedergeburt, des neuen Lebens. Da kommt es aus dem Heidnischen und hat nichts mit Christentum zu tun. Ich habe auch noch nie in der Bibel gelesen, dass die Apostel zum Pascha-Fest Eiern gesucht haben, die angepinselt waren. Habt ihr es irgendwo gelesen? Ich nicht. Die Schlange natürlich und der Drache. Immer ein Symbol gewesen dieser Sonnengottheit. Hier ist die Schlange in einem römischen Bad, hier ist die Schlange an einem Tor einer katholischen Kathedrale. Hier ist die Schlange mit den Flügeln und die Bibel sagt ganz eindeutig, die Schlange mit den Flügeln wird Gott vernichten, ist das Symbol Ägyptens. Hier auf dem Stuhl Pharaos waren da zwei Schlangen mit Flügeln und das Geflügelte war natürlich auch das Symbol des ewigen Lebens. Hier ist der Schlangengott und im Osten haben wir immer noch Hydra hinter dem Kopf in Indien. Die Schlange ist ja ein wichtiges Symbol und hier haben wir die Schlange in einer katholischen Kathedrale. Da haben wir auch andere interessante Symbole, zum Beispiel Vögel sowie Pfauen oder der Hahn. Der Hahn ist ein ganz wichtiges Sonnensymbol, denn der Hahn ist der Erste, der die Sonne grüßt am Morgen. Kikiriki macht er ja. Da oben auf den Kirchen und den Kathedralen muss der Hahn, es ist ein Symbol des Sonnengottes. So nebenbei gesagt, unsere großen Kathedralen sind alle gebaut wie Stonehenge. Die großen Steine waren so gepackt und dann kam das runde Teil und dann haben sie nachher nur Klappen dran gemacht, ein Fenster vorne und ein Fenster hinten und das ist die Kathedrale und der Hof hinten hat dann entweder Pan drin oder was und sind alle gebaut auf bestimmten Linien, alle in Linie mit der Sonnenanbetung, zum Beispiel London, Paris, Rom, die Pyramiden und Mekka. Eine Sonnenlinie. Macht mal eine Karte, zeichnet es mal auf. Ganz interessant. Wo erwarten wir die Drachenschlange am meisten? Natürlich. Hier auf dem Hauptsymbol in Rom haben wir den Drachen. Und das ist im päpstlichen Wappen im Vatikan. Jetzt Vatikan ist Vatis Divine, Divine, also göttlicher, Kan, Serpent, Schlange, Vatikan, Verehrung der göttlichen Schlange. Das ist, was es heißt. So, wenn ihr wieder zum Vatikan geht, dann geht ihr zur Verehrung der göttlichen Schlange. Vatikan, Divining Serpent, eine Schlange, die Gottheit mit sich bringt. Dieser Drache war natürlich auch das Symbol des alten Roms. Da ist es an einer alten römischen Brücke, also nichts Neues. Das Papsttum hat es einfach übernommen. Wie gesagt, die großen Säulen in der Gemeinde da haben es auch. Und die schämen sich nicht, auf einer dieser Säulen unten dran, wenn man vorbeigeht, unten an den Säulen, ist Papst Joan, die einzigste, wovon man weiß, weibliche Päpstin. Sie war lange bekannt als Mann, bis sie dann einmal, wo sie sogar so getragen wurde, plötzlich ein bisschen laut wurde, denn sie bekam ein Kind. Also Zölibat war sie wahrscheinlich nicht. Und das ist das Bild, wo sie weint und schreit, so wie sie die Geburt gibt. Noch ein Zeichen an diesen Säulen ist die Biene oder der Schmetterling. Und junge Mädchen mögen sich immer gerne den Schmetterling hier durch etwas aufzeichnen auf die Schulter. Das ist ein Symbol Luzifers gewesen. Er geht von Blume zu Blume und daher wird befruchtet. Der Bischofsstab, nur mal so interessant, ist ein Symbol der Schlange. Da ist die Schlange bei der Göttin. All die Göttinnen hatten auch solche Stäbe. Und das ist ein typischer Bischofsstab in der katholischen Kirche. Oft haben sie die Schlange oder den Drachen da drin. Die Schlange auch in Ägypten mit den Flügeln, das haben wir schon gehabt. Und jetzt ein interessantes, dieses Rad. Wir haben es schon gesehen, ganz am Anfang in Babylon, dieses achtzackige Rad. Hier ist es wieder. Hier haben wir es auf einem assyrischen, babylonischen Altar. Das kommt also von Babylon. Und hier haben wir diesen Stern, das ist das eine Kreuz. Und dann haben wir hier hinten ein anderes. Also die beiden sind männlich und weiblich. Die Vereinigung des Männlichen und des Weiblichen. Und dann natürlich in diesem runden Kreis der Sonnenscheibe. Und so haben wir dieses Sonnenrad in den großen Tempeln der Welt. Hier ist er im buddhistischen Tempel in Thailand. Hier ist er unter Osiris in einem Schmuckstück. Hier ist er in einer Kathedrale in Paris, Notre-Dame-Kathedrale. Da ist er im Sonnentempel in Karnak in Indien. Da auch dieses achtzackige. Das ist ein ganz schlimmer Tempel, den zeige ich euch mal nochmal ganz besonders. Hier ist das Sonnenrad in einer katholischen Zeichnung. Hier ist ein künstliches Sonnenrad auf einem katholischen Altar. Hier ist das Männliche, da ist das Weibliche, das Alpha hier und das Omega steht nicht für Jesus Christus, sondern für Baal. Und das größte Sonnenrad der Welt, wo ist das? In Rom. Das ist das größte Sonnenrad der Welt. Hier haben wir es. Da sind die acht Zacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind hier ringsrum. Und innen drin haben wir noch ein Rad. Und das hat 4. Das kleine Symbol hier innen, das kleine Symbol, dieses Rad mit dem Kreuz drin, ist eines der wichtigen Symbole Satans. Wir werden dieses Symbol in dem neuen Europa immer wieder und wieder sehen. Es wird eines der Kernsymbole auf der neuen Euro sein. Also, wenn ihr das Symbol seht, dann wisst ihr, wem Europa gewidmet ist. Und hier haben wir dann natürlich die Säule in der Mitte, das Obelix von Thutmose III. Es ist ein Rad hier in einem großen Sonnenrad und ein Rad in einem Rad ist Symbol wovon? Wo haben wir das schon mal gelesen in der Bibel? Ezekiel redet von einem Rad in einem Rad. Es ist der Thron Gottes. Also hier wird symbolisch dargestellt, dass dieses, der Thron, wessens ist? Satans. Und was sagt die Bibel in Offenbarung 13? Und wer gab ihm seine Macht, seinen Thron und alle diese Dinge? Der Drache. Also das ist ganz schrecklich, denn hier steht das geschrieben. Das ist der Thron Satans. Der Vatikan ist heute das Haupt Babylons. Alle Religionen, alle Organisationen, die sich diesem System unterstellen, die gemeinsame Dinge machen mit diesem System und dem System gehorsam sind, eher als der Bibel, unterstellen sich Babylon und werden somit Teil von Babylon. Was sagt die Bibel, sollte Gottes Volk tun? Trenne dich von Babylon. Renne für dein Leben. Denn wenn du was mit diesem System zu tun hast, dann wirst du im Endeffekt, wenn du es weißt und du tust es nicht, das ewige Leben verlieren. Das ist, was die Bibel sagt. Also eine ganz ernste Warnung. Oft wird behauptet, man darf nicht solche Vorträge geben. Aber wenn man nicht solche Vorträge gibt, wie soll man wissen, aus welchem System man rennen soll? Wie soll man verstehen, dass man nicht gemeinsame Dinge mit so einem System machen soll? Wieso ist es, dass sogar die protestantischen Kirchen gemeinsame Dinge tun, weil sie es nicht verstehen. Darum, weil sie wissen nicht, wer Babylon ist. Sie suchen Babylon hier und sie suchen Babylon da und Babylon ist unter ihrer Nase und sie machen gemeinsame Dinge mit Babylon. Sie werden verführt. Offenbarung 18, Vers 4 sagt, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werde ihrer Sünden, Übertretung des Gesetzes. Sie haben das Gesetz geändert, sie werden einen Sonnenkultus hier auf Erden aufbauen. Das war heute Abend der alte Sonnenkultus. Wir haben ihn in Babylon geholt, wir haben jedes Symbol betrachtet, wir haben gesehen, wie die Symbole verbreitet sind und wo sind sie in ihrer vollen, glorreichen Macht zu sehen heute? Wo? In Rom. Ist das Zufall? Wieso nennt die Bibel das System Babylon? Denn Babylon lebt heute. Wie spricht dieses Tier? Was ist der Mund? Wie sieht der Mund aus? Könnt ihr euch entsinnen? Es war der Mund des Löwen. Es redet also babylonisch, ganz versteckt. Die Bibel sagt, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich möchte euch fragen, heute Abend, um zusammen mit mir, wie Joshua zu sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit Elia und Elisa. Wie Elisa realisiert hat, dass Elia in den Himmel weggenommen würde. Und er hat gesagt, ich habe einen Wunsch, bevor du gehst. Ich möchte die doppelte Portion von dem Geist haben, der auf dir ist. Und Elia hat gesagt, du hast aber schon was Unbescheidenes gebeten, oder? Aber wenn du sehen wirst, wie ich weggenommen werde, dann kannst du davon ausgehen, dass du es hast. Und nun ist ja Elia mit Elisa an den Jordan gegangen und dort hat Elia ein Wunder gewirkt. Er hat den Mantel, den Prophetenmantel, auf den Jordan geschlagen und das Wasser hat sich geteilt, dann sind die durch. Und wie Elia hernach in den Himmel gefahren ist, ist ihm der Mantel entfallen. Und er ist auf der Erde liegen geblieben. Und Elisa, der sein Nachfolger war, hat diesen Mantel aufgenommen. Und Elisa war schwer erschüttert. Er war schwer erschüttert. Er hat diese feurigen Rosse gesehen und hat gesehen, wie Elia da hochging. Und er wollte eigentlich, wäre am liebsten gleich mit, oder? Und dann ruft er, Wagen Israels und deine Rosse oder sowas. Und er war irgendwie schwer bewegt. Und er geht zurück und irgendwie, ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass er da ganz grimmig gewesen ist, durch diese widersprüchlichen Gefühle in sich drin. Und er kommt an den Jordan und er nimmt den Mantel und er schlägt auf das Wasser und er sagt, wo ist nun der Gott Elias? Ist der jetzt auch mit mir, oder? Und der Jordan hat sich wieder geteilt. Und so ist eigentlich dieser Mantel, der ist ja bei der Berufung des Elisa, hat ihm ja der Elia seinen Mantel übergeworfen. Erinnert ihr euch? Ja? Die Bevollmächtigung, die ist über ihn gekommen. Eine Leihgabe. Elia ist in den Himmel aufgefahren. Elisa, der den doppelten Teil des Geistes empfangen hat, ist an einer Krankheit gestorben. Versteht ihr? Das ist nicht seine Kraft gewesen. Das war nicht seine Kraft. Und die Kraft, in der Jeshua gewirkt hat, war auch nie seine Kraft. Das war immer die Kraft des Vaters, die ihm verliehen wurde für seinen Dienst. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Ihr seht, es ist eben haarscharf. Man muss es ganz genau lesen. Jeshua hat ja wirklich alle diese göttlichen Eigenschaften bekommen. Er hat sie nicht selber, aber er hat sie, weil er sie bekommen hat. Verliehen vom Vater. Ja, aber Jeshua, du bist doch gut. Guter Meister haben ihn die Leute genannt. Und Jeshua antwortet in Markus 10, 18, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also er soll Gott sein, aber er ist nicht gut. Er sagt,
Gott allein. Mir schließt es sich aus, davon Gott zu sein. Sag ich nicht, nur Gott. Ja, aber Jeshua, du bist doch der allein wahre Gott. Nein, in Johannes 16,3 heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jeshua, den Messias, erkennen. Jeshua bezeichnet hier den Vater als den allein wahren Gott und sich selber korrekt als den gesamten Messias dieses Gottes. Eine Gegenüberstellung von Vater und Sohn zeigt klar die Unterschiede. Der Vater ist allmächtig, der Sohn ist bevollmächtigt. Der Vater ist allwissend, der Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Der Vater ist ewig seiend, vom Sohn heißt es, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ja auch so eine verrückte Behauptung, dass der Sohn gleich alt sein soll wie der Vater. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Die Schrift spricht immer in Bildern, die wir aus dem natürlichen Leben heraus kennen. Denn Gott teilt sich uns in einer Weise mit, die für uns auf eine natürliche Art begreiflich ist. Er spricht vom Baum, er spricht vom Feigenbaum, vom Ölbaum. Solche Symbole, das kann man verstehen. Es ist nicht so, dass uns Gott eine abstrakte Sprache aufdrängt, damit wir geistliche Dinge verstehen können. Nur die christliche Theologie hat solche Dinge nötig. Das ist nicht biblische Sprache. Gott spricht zu uns in verständlichen, natürlichen Bildern. Der Vater ist absolut unabhängig. Vom Sohn heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Johannes 5,19. Der Vater ist gut. Der Sohn sagt, ich bin nicht gut. Der Vater ist das Ziel. Jeshua sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater. Ich bin die Tür. Wer hineingeht, ja, wohin gehen wir denn hinein? Zum Vater. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Der Vater ist das Ziel, nicht der Sohn. Der Sohn ist ja der Mittler, der uns die Tür auftut zum Vater. Der Vater ist Gott selber. Er ist der Urheber aller Schöpfung. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Kreatur. Kolosser 1,15. Er ist geboren. Der war nicht immer. Der ist geboren. Er ist das Ebenbild. Darum glauben die Leute auch, er sei Gott selber, weil er aussieht wie Gott. Er hat die Vollmacht Gottes. Er hat die Eigenschaften Gottes an sich. Er erschien in der Gestalt Gottes, heißt es. Und dann lassen sie sich täuschen und halten das Spiegelbild für das Original. Die Schrift sagt dir, du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was im Himmel ist. Und so hat uns Gott selber ein Bildnis geschaffen. Es ist das Bildnis des Sohnes. Der Sohn ist das Bildnis, das Abbild des unsichtbaren Gottes. Der Vater ist der Allerhöchste und der Sohn, vom Sohn heißt es, darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht. Ja, wie kann man jemand erhöhen, der der Allerhöchste ist? Geht nicht, oder? Philipper 2,9. Vom Vater heißt es, der allein wahrer Gott ist. 1. Korinther 8,5-9. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir durch ihn und einen Herrn, Jeshua, den Messias, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also hier ist ganz klar bezeugt, wir haben nur einen Gott, den Vater. Warum glaubt man denn der Schrift nicht und versucht mit Spekulationen und unklaren Bibelstellen zu beweisen, dass dem nicht so ist? Die macht das Evangelium zutiefst unglaubwürdig. Es wird ja immer behauptet, dass das Evangelium nicht, dass es in Frage gestellt würde, wenn Jesus nicht Gott sei. Das Gegenteil ist der Fall. Das Evangelium wird in Frage gestellt, wenn er Gott ist. Wäre Jeshua selber Gott, hätte er weder versucht werden noch sterben können. Die Schrift sagt klar und deutlich, Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Jakobus 1,13. Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Dagegen wurde Jeschua versucht wie wir, Hebräer 4,15. 1. Timotheus 6,16. Gott kann nicht sterben. Offenbarung 1,18. Jeschua starb für uns. Setze ich voraus, dass Jeschua Gott ist, werden seine Versuchung, sein Leiden und sein Sterben zur Farce. Das wird zu einem unglaubwürdigen Schauspiel, eine Posse. Das alles ist dann nichtig. Das Lamm wird geehrt, aber nur der Vater wird angebetet. In der Diskussion darüber, ob Jeschua Gott sei oder nicht, wird oft behauptet, die klaren Aussagen Jeschuas, dass er nicht die Eigenschaften des allmächtigen Gottes aus sich selber hat, sei nur auf die Zeit zu verstehen, da er als Mensch unter uns lebte. Sie betreffen den Auferstandenen nicht mehr. Dem widerspricht die Offenbarung eindeutig, die ja den auferstandenen und verherrlichten Gottessohn beschreibt. Die Offenbarung beginnt damit, dass die Macht und Herrlichkeit Jahwes und seines Gesalbten beschrieben wird, damit klar wird, in wessen Namen Johannes spricht. Da haben wir eine Introduktion, eine Einführung, da werden die Personen und die Bezugspunkte festgestellt, eine Art Protokoll. In Offenbarung 1,4 heißt es, Johannan an die sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist Jahwe. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind. Eigentlich müsste man gemäß der Logik der Dreieinigkeitslehre müsste man von einem zehneinigen Gott sprechen. Also mindestens die sieben Geister Gottes müssten doch da noch mit rein in die Familie, oder? Kann dir ja keiner erklären, was das ist, die sieben Geister Gottes. Warum behaupte ich denn, dass der da war und der da ist und der da kommt, dass das Jahwe ist und nicht Jeschua? Warum? Weil hier nachher im gleichen Vers steht, also und von den sieben Geistern, das ist der eine, der da war, der ist und kommt, und die sieben Geister und von Jeschua, dem Messias. Also hier wird ganz klar unterschieden, oder? Der kommt da an dritter Stelle, kommt der Messias. Also kann der nicht der sein, der hier an erster Stelle steht. Dann kann man da nicht und sagen. Ja? Wisst ihr, der Elia, der hat ja seinen Mantel abgelegt, weil es war ihm verliehen von Gott. Aber du kannst nicht dein Wesen ablegen, wenn du Gott bist. Es heißt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Stell dir mal vor. Und das hat er abgelegt. Das ist eine unzumutbare Behauptung, so etwas. Gott kann sich nicht selber ablegen. Das geht nicht. Gott verbirgt sich in einer unzugänglichen Finsternis, damit wir nicht vergehen bei seinem Anblick. Wenn der wirklich hier runtergekommen wäre, dann wäre hier nichts übrig geblieben von dieser sündigen Welt. Das hätte hier alles verdampft. Da wäre nichts da. Darum kommt Gott auch nie selber auf diese Welt herunter, sondern er ist hier durch seinen Geist, er ist hier durch seine Engel. Das hat es ja auch mit dem Geist Gottes auf sich. Das ist seine Gegenwart. Aber in einer distanzierten Form. Er kommt nicht selber hier runter, das geht nicht. Das würde Zisch machen, da wäre nichts mehr da, oder? Aber sie behaupten das so. Und hier heißt es ja jetzt in der Offenbarung, und wir sind uns ja bestimmt einig, dass dieser Messias in der Offenbarung der Auferstandene ist, der jetzt nicht mehr subordiniert ist, und der ist jetzt erhöht, oder? Der ist jetzt wieder Gott geworden, oder? Der hat sich jetzt wieder begottet. Aber jetzt hier kommt es ja faustig. Und von Jeschua, dem Messias, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu seinem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott. Ja, aber jetzt bist doch du nicht mehr Mensch, Jeschua. Bist ihr? Da war mal ein Mensch in der Psychiatrie, der hat gemeint, er sei eine Maus. Wenn er eine Katze gesehen hat, ist er in Panik ausgebrochen. Oder? Den haben sie therapiert. Und nach einem Jahr hat ihn der Direktor zu sich gerufen und gesagt, wer sind Sie? Sagte, ich bin eine Maus. Noch ein Jahr in der Therapie. Nach dem dritten Jahr kommt er wieder ins Büro und dann sagte, ich habe jetzt gemerkt, ich bin keine Maus, ich bin Heinrich Müller. Ja, dann sind sie entlassen, sind sie geheilt. Und er geht raus, oder? Und er kommt in wilder Panik, kommt er zur Tür reingestürmt. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, da draußen, das ist eine Katze. Ja, aber Sie wissen doch, Sie wissen es doch jetzt, dass Sie keine Maus sind. Ja, ja, ich schon, aber ob es die Katze auch weiß? Ja, und Jeschua hat es noch nicht mitbekommen, dass er jetzt Gott ist. Er hat es nicht mitbekommen, der Ärmste. Er nennt den Vater immer noch seinen Gott. So was Dummes. Ich bin das A und das O. Das Aleph und das Taf eigentlich im Hebräisch. Spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das ist nicht Jeschua. Das ist der, der hier am Anfang des Absatzes steht. Was heißt? Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist der hier. Und diese Bezeichnung Gott, der Herr, das ist eben im griechischen Text, ist das alles so wischiwaschi. Da heißt es ja immer Kyrios. Da weiß man dann nie, wer genau der Vater. Da muss man ganz genau reinschauen. Das ist diese typische hebräische Redewendung Adonai Yahweh. Versteht ihr? Oder Yahweh Elohim aus dem Alten Testament. Hier ein bisschen entstellt wiedergegeben. Gott, der Herr, oder? Dies macht eindeutig klar, dass Yahweh nicht nur während der irdischen Zeit Jeschuas Gott ist. Auch der auferstandene und verherrlichte Jeschua nennt den Vater seinen Gott. Würde er ihn seinen Gott nennen, wenn er selber Gott ist? Dies tut er hier allein in einem einzigen Vers viermal. Nun heißt es ja, dass ein Zeugnis auf zwei oder drei Zeugen beruhen soll. Also hier im ersten Vers, da war noch nicht lange auferstanden, da hat er sich eben, wie gesagt, noch nicht dran gewöhnt, dass er jetzt wieder Gott ist. Das ist schon ein bisschen eine Umstellung, oder? So vom Menschen zum Gott zu werden. Und so. Jetzt steht hier in Offenbarung 3, Vers 12, wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, welches aus dem Himmel von meinem Gott kommt. Und meinen Namen. Also ich glaube, deutlicher kann sich Jeschua nicht mehr ausdrücken, wer Gott ist. Wer Ohren hat zu hören, der höre, wer Tomaten auf den Augen hat, der Tomate. Ist freiwillig. Also wer lieber Ketchup hat statt reinen Wein, möge er Ketchup haben. Auf dem Thron sitzt nur einer und er allein wird angebetet. Offenbarung 4,2 Und alsbald war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Wir wissen ja, wo Jeschua sitzt. Zur Rechten dieses Thrones. Dort sitzt gewöhnlich der Vize bei den Königen. Das ist die rechte Hand des Königs. Die rechte Jahwes ist erhöht. Die rechte Jahwes behält den Sieg. Die rechte Hand des Königs ist sein Vertreter, dem er vertraut. Der Ritter, auf den sich der König stützte, heißt es teilweise in der Bibel. Ja? Sie werden von nun an sehen, Menschensohn, sitzen zu Rechten der Kraft. Warum hat sich denn Jeschua immer als Menschensohn bezeichnet? Das war sein Statement. Er war der Menschensohn. Er ist der zweite Adam. Er musste die Menschheit vertreten in einer zweiten Bewährung, nachdem der erste Adam versagt hat. Er ist der zweite Adam geworden. Auf dem Thron saß einer. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste. Die sind ja auch nicht Gott, auch wenn sie einen Thron haben. Und von dem Throne gehen Blitze und Stimmen und Donner aus und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes, das sind auch keine Götter. Und dann heißt es hier, wiederum im Vers 8, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und so oft die lebendigen Wesen Ruhm, Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt. Nicht dem, der neben dem Thron sitzt, zu richten, sondern dem, der auf dem Thron sitzt. Der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du unser Herr und Gott, Adonai Yahweh, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Hier wird eindeutig nur Yahweh angebetet. Denn von ihm empfängt Jeschua nun das Buch. Er bekommt nun das Buch, um es aufzutun. Und nun heißt es hier, in Vers 7, und das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 24 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamme nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Hier wird behauptet, dass Jeschua angebetet wird. Das kann auch leicht so aussehen, weil ja die Ältesten hier die Gebete der Heiligen bei sich haben. Tatsächlich ist aber in Bezug auf Jeschua nur von großer Verehrung die Rede. Vergleiche dazu auch die Träume von Josef, vor dem sich seine Brüder und sogar seine Eltern verneigten. Mit der gleichen Logik könnte man ebenso gut behaupten, die Ältesten hätten von den Heiligen Anbetung empfangen. Die haben ja die Schalen mit den Gebeten der Heiligen haben die bei sich. Könnte man sagen, die wurden auch angebetet. Aber die transportieren das bloß, oder? An etlichen Stellen im NT steht anscheinend, dass Jeschua angebetet wird. Besonders in unseren Übersetzungen. Das betreffende griechische Wort heißt proskineo und bedeutet aber wörtlich niederwerfen. Und dieses Niederwerfen muss nicht Anbetung bedeuten, sondern es hat in erster Linie etwas mit großer Ehrerbietung zu tun. Da die christlichen Übersetzer aber überzeugt sind, dass Jeschua Gott ist, übersetzen sie dann einfach mit Anbeten. Und dann sagen die Christen, da steht's doch. Jeschua wird angebetet. In 1. Chronik 29 werden Yahweh und der König David in der gleichen Weise verehrt. Niemand käme deswegen auf die Idee zu behaupten, dass David Gott sei. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde, nun lobet Yahweh euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte Yahweh, den Gott ihrer Väter, und sie neigten sich und warfen sich nieder vor Yahweh und vor dem König. 1. Chronik 29, 20. Geopfert und damit wirklich angebetet wird dann aber nur Yahweh allein. Und sie opferten Yahweh Schlachtopfer und am folgenden Morgen opferten sie Yahweh Brandopfer. Und sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft. Und dann heißt es hier im Vers 12 von den Engeln, also ab Vers 11, und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen. Was empfängt das Lamm ganz genau hier? Müssen wir gut reinhören. Macht, Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreisung. Ich zähle es nochmal auf. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis. Da fehlt doch was. Anbetung. Da wäre doch jetzt die Gelegenheit gewesen, oder? Das fehlt hier. Ihr wisst nicht von Anbetung die Rede. Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meere sind, und alles, was darin ist, hört ich sagen. Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wiederum fehlt hier in der Aufzählung das Anbeten. weil hier auch Jeschua genannt wird. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an den, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Auch hier erkennt man den Unterschied erst, wenn man genauer hinschaut. Lob und Ehre und Ruhm und die Gewalt gebühren beiden, sowohl dem Vater als auch dem Sohn, aber angebetet wird nur der, der auf dem Thron sitzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Das ist der Vater. Ja, jetzt haben wir ja gehört, was Jeschu alles nicht ist. Ja, ist er dann noch irgendetwas? Das wird ja immer behauptet, dass wenn wir in Abrede stellen, dass Jeschua Gott ist, dass wir ihn zu einem gewöhnlichen Menschen machen würden. Das ist so eine Schutzbehauptung, die verbreitet wird. So wie man auch von uns sagt, wir seien unter dem Gesetz, bloß weil wir uns am Schabbat freuen und an den Festen, sind wir unter dem Gesetz. Die Christen sind ja unter der Gnade, wie sie sagen, sie machen nur eine Ausnahme beim Zehnten. Den nehmen sie wieder rein aus dem Gesetz. Weil der ist unverzichtbar, oder? Der erste Adam, heißt es, wurde eine lebendige Seele, der zweite, das ist Jeschua, zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Adam war von Gott erschaffen, der zweite Adam ist aus Gott gezeugt. Man muss die Unterschiede raushören. Der erste Adam brachte den Tod, der zweite brachte ewiges Leben. Der erste Adam war Herr über die Erde, der zweite Adam wurde Herr über Himmel und Erde. Der erste Adam ist das geschaffene Ebenbild Gottes, der zweite Adam ist das gezeugte Ebenbild Gottes und der Abglanz seiner Herrlichkeit. Ist das etwa alles zu wenig? Muss der Sohn Gottes wirklich der ewige Gott selber sein? War nicht das genau die Versuchung der Schlange von Anfang an, ihr werdet sein wie Gott? Es ist ja auch interessant, dass der Teufel, wie er Jeschua versucht hat, nicht gesagt hat, bist du Gott? So, wirf dich herunter. Er hat gesagt, bist du der Sohn Gottes? Wirf dich herab, oder? Auch die Dämonen haben ihn nicht als Gott bezeichnet. Die Dämonen haben ja Zeugnis gegeben. Dieser ist der Sohn Gottes. Dieser ist der Messias. Sie haben nicht gesagt, das ist Gott. Die hätten sie auch wissen müssen, oder? Ich werfe hier noch eine Frage auf. Wird der Name unseres Vaters von uns geheiligt? Jeschua lehrte uns, als erstes den Namen des Vaters zu heiligen in Matthäus 6,9. So sollt ihr nun also beten, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Es ist nun bezeichnend, dass dieser Name in unserer Bibel nirgends vorkommt, während der Name des Widersachers jeweils überall korrekt mit Satan angegeben wird. Gottes selbst offenbarter Name Jahwes wird fälschlicherweise einfach mit Herr wiedergegeben. Er wurde dadurch aus dem Text ausradiert, obwohl er fast 7000 Mal im Tenach erwähnt wird. Damit wird unser himmlischer Vater in etwa dem heidnischen Baal gleichgestellt, denn Baal bedeutet auf Deutsch auch Herr. Jeschua kam nun nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen seines Vaters, denn er suchte nie seine eigene Ehre, sondern die seines Vaters. Alle hebräischen Namen in der Schrift haben eine wichtige Bedeutung, wie viel mehr der Name, der über alle Namen ist. Jeschua bedeutet Jahwe rettet. Da die Griechen ihn aber Jesus nannten, ist diese Bedeutung verloren gegangen, denn der Name Jesus bedeutet nichts. Er weist daher auch nicht auf Jahwe hin. Der heidenchristliche Jesus kommt also nun gewissermaßen in seinem eigenen Jesus-Namen. Damit aber wird der Sohn Gottes zum Götzen, etwas, das den Blick auf Gott, den Vater, verstellt. Die Vergottung Jeschuas bahnt der Verehrung des falschen Messias, des Antichristus, den Weg. Jene Gläubigen, die wissen, dass der Messias ein Mensch ist und nicht Gott, werden den falschen Messias sicher nicht anbeten. Und wir wissen, dass er sich anbeten lässt. Hingegen werden jene, die überzeugt sind, dass der Messias Gott ist, werden auf den Schwindel reinfallen. Das ist ganz klar. Die Vergottung Jeschuas verstellt somit den Blick auf den Vater, der allein wahrer Gott ist. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Yeshua Mashiach, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. 1. Korinther 8, Vers 5. Weil die griechischen Abschriften des NT keine Unterscheidung machen zwischen dem Vater und dem Sohn, die sie beide als Kyrios, als Herr bezeichnen, verwischen sich die Unterschiede. So zitiert zum Beispiel Markus 12, 36, David selbst sprach doch im Heiligen Geist, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, steht hier. Während im Originaltext im Psalm 110 in Wirklichkeit geschrieben steht, Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Es gibt einen klaren Unterschied, der im griechischen Text einfach verschwindet. Jeshua bezeichnet den Vater immer als seinen Gott. Und zwar auch noch nach seiner Auferstehung. Und das haben wir ja bereits gesehen. Nun, ich denke, wir haben hier einiges mitbekommen an Gedanken. Es gibt einige Bibelstellen, die die Trinitarier gern anwenden, um zu beweisen, dass Jeshua Gott ist. Und tatsächlich gibt es einige Bibelstellen, die sich nicht so leicht erklären lassen. Man kann nicht immer nur argumentieren mit Fälschungen, weil man es nicht immer weiß. Aber eindeutig klar ist, dass das überwältigende Selbstzeugnis von Jeshua das ist, dass nur der Vater Gott ist. Und wenn es denn ein paar unklare Bibelstellen gibt, dann lassen wir doch die unklaren Bibelstellen einfach unklar bleiben, oder? Und halten uns an die Klarheit der Schrift. Ja? Also es hat keinen Wert, herumzustreiten wegen ein bisschen zweideutigen Bibelstellen, wenn wir so viel klare Aussagen von Jeshua selber haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, worum es geht. Der trinitarische Götze ist eigentlich die Grundlage des Christentums. Solange der oben sitzt, kannst du sicher sein, dass die Reise früher oder später nach Rom zurückführt. Das ist der gemeinsame Nenner der Ökumene. Und wer das unterzeichnet, der hat keine Chance mehr. Der ist da drin gefangen, oder? Der kommt unter den Fluch und unter den Bann dieser Götzenanbetung. Und wir müssen uns im Klaren sein, ob wir Jahwe dienen wollen oder dem trinitarischen Gott. Und der trinitarische Gott ist ein Moloch, der Blut säuft. Das ist ein gräulicher Gott. Das ist ein Feind des Volkes Gottes. Und das ist nicht einfach nur eine nebensächliche Lehrfrage hier. Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch ein paar Gedanken mitzugeben und euch hier den Einstieg zu geben. Jeder muss sich selber auch damit befassen. Und ich hoffe, dass ihr euch selber auch bemüht, die Sachen selbst noch nachzulesen, oder? Und nachzuprüfen. Weil es eine fundamental wichtige Sache ist, nicht nur eine Erkenntnis zu haben in dieser Sache, sondern sich sicher zu werden, dass es sich so verhält. Weil das ist nicht nur ein Gedankengespinst, das ist ein Gespinst, was uns gefangen nimmt. Das ist eine geistliche Macht, eine Großmacht, diese trinitarische Lehre. Und wir werden nicht einfach so los davon, wir müssen wirklich hier einen Kampf führen, dass wir uns da ganz klar lossagen davon und gewiss werden, dass es sich hier um eine falsche Lehre handelt. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir im Namen deines Sohnes, Yeshua, dass du zu uns geredet hast über diese wichtige Frage. Ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, diese Erkenntnis zu befestigen, dass du uns sicher machst, dass wir nicht wankend sind in dieser Sache. Schenk Gnade, dass wir nicht faul sind, sondern dass wir uns die Mühe nehmen, hier auch zu arbeiten und uns selber zu vergewissern, welches die Wahrheit ist. Wir danken dir dafür im Namen Yeshua Mashiach. Amen.